Hallo, hier ist Malte Asmus, der Chefredakteur der Podcastbude. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist ein Grundsatz, mit dem ich aufgewachsen bin und an den ich weiterhin glaube und den ich übrigens auch meinen Kindern immer predige. Entmenschlichung, weder durch Taten noch durch Worte, darf niemals wieder salonfähig werden. Die Grundsätze der Demokratie, die müssen erhalten bleiben. Und deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Bleib nicht leise, geh wählen und zwar weise.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Herrlich, dich mal wieder zu sprechen, Robin. Es war jetzt doch ein bisschen Zeit, die ins Land gestrichen ist. Aber es ist einfach bei uns eine wahnsinnig hektische Zeit im Moment. Ich bin ja nach wie vor im Ausland. Du bist wieder in Deutschland, in der üblichen Behausung. Aber bist ja auch wieder bald weg. Deswegen, das ist einfach gerade so eine Zwischenwelt bei uns. Und da haben wir jetzt die englische Woche einfach mal kurz unter den Teppich gekehrt. Aber wir versprechen, dass wir sie heute auch noch ein bisschen mit einfangen zumindest. Aber es ist so viel passiert. Es sind Trainer rausgeschmissen worden. Es kamen neue Trainer, die aber trotzdem auch alte Bekannte sind. Wir haben Mega-Transfers heute zu besprechen. Den Titelkampf, Spiele um Europa, um den Abstieg. Also Wahnsinn, was wir heute alles hier auf der Uhr haben. Und ich bin ganz kurz nochmal in meiner Folgenvorbereitung gerade auf X gewesen, weil man da doch ab und zu noch so eine kleine Perle findet aus dem Fußballbereich. Mhm. Und die habe ich auch gefunden, und zwar von einem deiner großen Vorbilder, von Magnus Carlsen, der Nummer 1 der Schachwelt. Und er hat zwei Worte getwittert oder geixt. Amorim out. Jetzt bist du ja auch ein sehr guter Schachspieler, wie ich selber schon zu spüren bekommen musste. Was sagst du über dein großes Vorbild?
Ja, ist immer spannend, wenn Größen aus anderen Sportarten sich zum Fußball äußern. Ganz kurz zur Einordnung, mein Schach ist maximal mittelmäßig. Ich glaube, deins war einfach nur noch einen Tag schlechter. Aber zum Tweet, ja, ist schon witzig. Also der Mann ist ja jetzt auch in Deutschland unterwegs, spielt im Moment für St. Pauli Schach seit noch nicht langer Zeit, ging auch gut durch die Medien. Vielleicht habt ihr das mitbekommen oder eben jetzt den Tweet über United, der natürlich Bezug nimmt zu den letzten Wochen und den ausbleibenden Ergebnissen für Amorim. Ich würde noch nicht ganz so weit gehen, aber unser Fazit zu Amorim kommt dann auf jeden Fall nach der Folge. Ist schon witzig, was man so auf Twitter noch findet.
Also wir glauben halt, dass er unseren Amorim meint, ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie über eine Schachformation oder eine Schacheröffnung gesprochen hat. Die wäre mir dann neu, die Amorim-Out-Eröffnung oder so. Aber ich glaube, dass er halt doch Fußball meint und dann auch diesen Ruben Amorim. Und unter diesem Vorzeichen gehen wir rein in die Folge und starten direkt mal mit einem neuen Trainer, mit einem Trainerwechsel, weil der großartige Traditionsverein Everton hat sich endgültig von Sean Dyche getrennt. Es wurde einfach zu viel. Die Resultate wurden nicht besser und der berühmteste Glatzkopf der Insel ist seinen Job los. Ich habe nach wie vor großen Respekt vor Sean Dyche, vor der Person. Er hat den Verein in ganz schwierigen Zeiten in der Liga gehalten und musste jetzt am Ende trotzdem zu Recht, wie ich finde, weichen.
Ja, und der neue Mann ist auch Premier League erprobt. Kein unbeschriebenes Blatt. David Moyes ist zurück auf einer Trainerbank im englischen Oberhaus. Ist auch ein Comeback für ihn, war ja schon mal bei Everton und jetzt eben wieder angestellt. Zuletzt kennt ihr ihn bestimmt noch aus West Ham-Zeiten, die ja auch durchaus erfolgreich waren. Hinten raus hat man sich dann getrennt, weil man sich spielerisch weiterentwickeln wollte. Wie das so geendet ist, kommen wir später in der Folge drauf zurück. Aber lasst uns erstmal bei Everton und Tottenham bleiben. David Moyes Debüt bei Everton war ja noch nicht erfolgreich. Unter der Woche gegen Aston Villa unterlag man noch mit 0:1. Und das wollte man jetzt eben im Heimspiel anders machen gegen Tottenham und hat dazu auch sowohl taktisch als auch personell einiges verändert. Unter anderem Lindström, ein Spieler, den du uns vor der Saison sehr ans Herz gelegt hast, stand hier in der Startelf.
Ja, das war, glaube ich, mein Player to watch für diese Saison. Wenn wir das jetzt auswerten müssten, würde ich sagen, hat nicht ganz so funktioniert bisher, aber ich muss sagen.
Mittel.
Ja, ja, es stimmt, aber trotzdem muss ich sagen, er hat mir hier gut gefallen und die Entscheidung sollte am Ende gerechtfertigt sein. Mir ist generell aufgefallen, dass David Moyes hier ein paar Sachen anders gemacht hat, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Ansonsten sehen wir hier viele alte Bekannte. Calvert-Lewin spielt vorne, Ndiaye, der Saison für Everton, ganz klar. Der offensive Außen spielt hier auch wieder auf links. Die Zentrale aus Mangala und Gay ist auch mittlerweile bewährt. Und ein bisschen Veränderungen, aber auch nicht zu viel.
Bei Tottenham ist es ähnlich. Es gibt ein bisschen Veränderungen, aber eher deshalb, weil Verletzte zurückkommen. Deshalb durfte zum Beispiel ein Gray einen nach vorne rücken, hat so auf der Achterposition gespielt. Bergwall und Saar komplettieren dieses Mittelfeldtrio. Ganz vorne Madison, Son und Kulusevski. Das Ganze stellt sich ziemlich von alleine auf, weil man einfach noch Personalsorgen hat. Aber immerhin, man kann jetzt mit Defensivspielern, gelernten Verteidigern, die Viererkette aufstellen. Ben David, Dragosin, Spence und Pedro Porro machen das in diesem Spiel alles noch sehr, sehr zusammengewürfelt und keine Automatismen, die es gibt. Aber so ganz, ganz langsam lichtet sich das Lazarett bei den Spurs.
Die Frage ist, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu spät kommt. Wir gehen rein ins Spiel und da muss ich sagen, Everton hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und wir haben eine Zuschauer- oder Zuhörerfrage bekommen von Ricky. Und die ist ein bisschen zu lang, um die ganz vorzulesen. Aber er hat sich vielleicht mal eine neue Kategorie gewünscht. Er hat uns finanziell auch supportet mit 20 Euro. Vielen Dank dafür. Und er hat eine Kategorie vorgeschlagen, die lautet die Trainerentscheidung des Spieltags. Also vielleicht mal eine Einwechslung, Auswechslung, eine taktische Veränderung. Und das fanden wir so gut, diesen Vorschlag von Ricky, dass wir das direkt auch mal hier einbauen möchten. Das werden wir jetzt häufiger tun, wenn uns das irgendwie gelegen kommt. Und ich fand ganz klar, für mich die Entscheidung des Spieltags von David Moyes war, Everton einfach mal 10 Meter höher spielen zu lassen. Also Everton ist hier gegen Tottenham 10 Meter früher draufgegangen, haben dementsprechend auch höhere Ballgewinne gehabt. Und das hat man dann hier auch zum Beispiel direkt im ersten Tor gesehen. Die ganze Mannschaft steht einfach ein bisschen höher als unter Sean Dyche. Calvert-Lewin kommt an den Ball, tanzt da ein paar Spiele aus, legt sich den Ball wieder nach innen und verlädt die ganze Spurs-Hintermannschaft und schiebt ein. Ganz cool zum 1-0. Diese Coolheit kennen wir von ihm nicht mehr, aber vielleicht hat er es auch wieder drauf unter David Moyes.
Angelehnt an unseren Spieler des Spieltags, also jetzt auch hoffentlich regelmäßig die Trainerentscheidung des Spieltags. Du hast deine hier schon genannt mit dem hohen Stehen, höheren Anlaufen von David Moyes. Meine gibt es ein bisschen später zu gegebener Zeit, aber auch von mir an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und den Vorschlag. Haben wir uns wirklich drüber gefreut. Ja, top. Genauso gut wie die Bewegung von Calvert-Lewin beim ersten Tor. Ich weiß nicht, Everton, Tottenham hat wahrscheinlich nicht jeder von euch über die gesamte Spielzeit gesehen, aber geht zumindest in die Highlights rein. Wirklich mehrere Tore sehenswert und das gehört dazu, weil diese Abgezocktheit in der Box hat er teilweise vermissen lassen und ihn wieder so zu sehen, bei so einem Tor, wo er wirklich 3-4 Spieler ins Leere rutschen lässt, macht einfach Spaß. Und ich finde, das zweite Tor macht auf seine Weise genauso viel Spaß, weil es an sich ein einfacher Doppelpass ist durchs Mittelfeld, wodurch sich dann viel Raum eröffnet. Aber wie er dann mit Übersteigern an, ich meine, Dragosin war der letzte Verteidiger, vorbeigeht und eiskalt abschließt, das war einfach Qualität.
Super geiles Tor von Ndiaye. Gefällt mir immer gut, wenn ich Everton sehe. Also der ist so ein bisschen untypisch, weil die letzten Everton-Winger, die waren ja einfach nie so überzeugend, leider. Aber er ist wirklich anders. Also er hat auch dieses viel zitierte Endprodukt, das stimmt bei ihm. Und er kriegt dann auch hier eben den guten Torschuss raus und trifft auch zum 2-0. Überragendes Tor, wirklich, schaut es euch an. Kriegt den Ball zuerst in der eigenen Hälfte, Doppelpass und dann steht er auf einmal im Strafraum. Natürlich auch viel zu luftig verteidigt von den Spurs. Aber tolles Tor. Und es wird eben noch schlimmer für die Spurs, weil Archie Gray noch ein Eigentor schießt vor der Pause. Und dann geht es wirklich mit 0-3 aus Spurs-Sicht in die Kabine. Absolut desolate Vorstellung, vor allem defensiv. Offensiv kam nur zu Beginn was, da hatte Son mal eine Abschlusschance, aber insgesamt ein furchtbarer Auftritt von den Spurs, von den Jungs, von Ange Postecoglou, der sicherlich auch ordentlich unter Druck steht schon hier Und sie kamen dann nachher ein bisschen besser raus, aber wirklich gefährlich wurden sie dann auch erst später.
Ja, und das liegt auch daran, dass Everton dann wirklich einen Gang rausnimmt, stehen eben nicht mehr so hoch, sondern lassen sich fallen, mit der 3-0-Führung im Rücken auch überhaupt keine Not ins Risiko zu gehen und parken dann effektiv eigentlich in der zweiten Halbzeit den Bus, aber haben damit am Ende auch Erfolg, weil Tottenham eben erst ganz spät erfolgreich wird. Erst ist es Kulusevski in der 77. Minute, der den Treffer erzielt. Und dann der nächste zum 2:3 Endstand fällt auch erst in der Nachspielzeit. Da trifft Richarlison gegen seinen Ex-Verein. Aber am Ende klingt dann 3:2 knapper, als es war. Weil insbesondere diese erste Halbzeit hat gezeigt, Everton, das sonst so unglaublich offensiv schwache Everton, hat hier Tottenham verdient an die Wand gespielt über 45 Minuten und es dann am Ende auch über die Zeit gebracht.
Ja, und das war halt dann vor allem diese super Leistung in den ersten 30, 40 Minuten von Everton. Und du merkst einfach mit diesem Stadion im Rücken, da können die zu Hause einfach wirklich jedem Team gefährlich werden. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie am Ende absteigen, weil die haben einfach echt eine richtige Bastion zu Hause noch. Ich halte David Moyes für einen super geeigneten Trainer. Er kennt den Verein, war schon mal da, hat noch unfinished business, ist in den Jahren zwischendurch auch wirklich reifer geworden, hat einen Titel gewonnen international, wollte dann auch wieder zurückkommen. Das Gerücht bestand ja schon länger um Everton und David Moyes. Und er ist jetzt wieder da und bringt auch direkt eine ganz andere Stimmung irgendwie rein. Und irgendwie auch so ein bisschen mehr von diesem alten Everton-Fußball. Ne? Also wirklich mit dieser offensiven Wucht auch da spielen, die Fans mitnehmen. Das war unter Deitch ja nie so. Das war eher so eine Zweckehe zwischen den Fans und zwischen Deitch, der ja nie so unbeliebt war. Aber die Fans wussten auch, den Fußball, den schaut man sich einfach nicht zu gerne an. Aber ich habe mich trotzdem gefreut heute für Everton, dass das unter Moyes gut losging. Aber wir müssen auch auf die Spurs schauen. Also Kulusevski schießt hier ein wunderschönes Tor, absolut überragend. Aber insgesamt mit 0-3 bei einem Abstiegskandidaten in der Pause hinten liegen, so blutleer, wem stellst du da die großen Fragen?
Ja, und Abstiegskandidat ist ein ganz gutes Stichwort. Everton hat jetzt den Trainer gewechselt und die stehen aktuell auf Rang 16 mit 21 Spielen, 20 Punkte. Und der Gegner Tottenham, der ist eben nur ein Platz darüber. Und die haben Stand jetzt den Trainer noch nicht gewechselt. Aber Postecoglou steht immens unter Druck, steht hinter Vereinen wie United, die ja zu Recht von Magnus Carlsen und Co. kritisiert werden, aber eben einfach noch besser punkten, als es Tottenham tut. Also die sind auch richtig tief in der Krise, haben einfach nicht die mediale Aufmerksamkeit, deswegen fällt es ein bisschen unter den Tisch. Aber die sind richtig fett mit drin, haben ein Spiel mehr als Tottenham und nur 4 Punkte mehr. Mhm. Also sollte Everton das nächste Spiel gewinnen, ist es ein Punkt auseinander. Und wenn du dich eben in diesen Gefilden bewegst und dann eben Stand jetzt mit Everton auf Augenhöhe bist, hier in der Partie sogar unterlegen bist, rutschst du Richtung Abstiegskampf und irgendwas müssen sie verändern. Ich weiß nicht was, ich kann mir gut vorstellen, dass es der Trainer sein wird, aber im Moment brennt es da lichterloh.
Ja, wir kennen ja auch Daniel Levy und Daniel Levy will einfach jedes Jahr Champions League spielen, auch für die Revenues, die der Verein braucht. Die haben ein mega teures Stadion, die wollen natürlich auch weiterhin ein bisschen auf dem Transfermarkt aktiv sein, aber auch nicht so viel. Wir alle kennen Daniel Levy, wie gesagt, aber ich glaube nicht, dass er sich das noch länger anschaut. Ich rechne damit, dass Ainge leider seinen Job verliert. Ich mag den Mann sehr, hat wirklich nochmal eine ganz andere Richtung in die Premier League gebracht durch seine knurrige, aber trotzdem liebevolle Art. Er kann, wenn das klappt, einen brillanten Fußball spielen, offensiv getrieben. Vor allem gegen die größeren Mannschaften ist das herrlich mit anzuschauen. Aber dann gegen solche Mannschaften wie Everton, da klappt sein System einfach nicht. Ne? Und dieser Ainge-Fußball, der passt einfach nur in sehr wenigen Spielen und er passt sich nach wie vor überhaupt nicht an. Und ich will das von wirklich keinem Trainer verlangen, weil am Ende ist es auch so ein bisschen die Philosophie von jedem Trainer und die muss dir dann gefallen oder auch nicht. Aber am Ende geht das eben nicht, wenn du so viele Spiele verlierst und sogar jetzt in diesen Abstiegsregionen bist.
Ist vielleicht eine billige Ausrede, aber ich würde auch sagen, hat Tottenham diese Saison nicht einen einzigen Verletzten, dann reden wir nicht über Postecoglou. Ich glaube nämlich eigentlich, dass seine Spielphilosophie ziemlich gut zum Verein passt. Mhm. Ich glaube, Tottenham hat so in diesen Jahren jetzt eine Phase, wo sie so eine Veränderung gehen könnten, mutig zu einem eigenen Spielstil, weg von diesem Kane-Son-Duo, worüber alles lief die letzten Jahre. Ich finde jetzt diesen neuen Weg zu gehen super aufregend und Postecoglou auch einen sehr geeigneten Mann, so eine Veränderung einzuläuten. Aber aktuell fallen sie eben komplett darüber, weil mit Leuten wie Dragosin, Ben Davies, kannst du so eine hohe Kette nicht absichern. Das funktioniert nicht. Genau dafür hat man Mickey van de Feen, der keine Ahnung wie viel km/h läuft, brutal schnell ist in der Restverteidigung, Romero, der clevere Foul zieht. Du brauchst diese Qualität auf diesen Schlüsselpositionen für dieses Spielkonzept. Und das fehlt jetzt seit einigen Wochen und seitdem fehlen auch die Punkte. Und wenn dann eben auch vorne Verletzungen dazukommen, wird's dünn. Und Postecoglou muss sich gefallen lassen, dass Platz 15 auch trotz Verletzungen natürlich zu wenig ist. Aber ich wollte den Aspekt einmal mit reinbringen, weil es einfach ein Riesenthema ist in dieser Spurs-Saison.
Ja, aber wir werden trotzdem nicht überrascht, wenn es Ainge trifft. So ist das Business. Ich denke, er wird schon irgendwo wieder einen neuen Job bekommen, weil dazu sitzen einfach viel zu viele Trainer auf einem unsicheren, wackeligen Stuhl. Aber ich glaube, im Moment braucht es da irgendwie auch eine Luftveränderung. Ich lasse es mal einfach so stehen. Wir kommen dann zu einem Verein direkt, der auch diese Veränderung schon durchgeführt hat. Nach Everton hat nämlich auch West Ham so getan. Und die haben offiziell das Experiment von Julen Lopetegui für gescheitert erklärt. Absolut folgerichtig. Und haben jetzt ebenfalls einen alten Bekannten vorgestellt. Und zwar ist das Graham Potter, der natürlich durch Brighton seine erste Blütephase in der Premier League hatte. Danach lief es bei Chelsea nicht optimal, aber er hat sich seine weitere nächste Chance hier verdient und jetzt kommt sie mit West Ham. Wenn du dir einen Verein hättest aussuchen dürfen, sagen wir mal, du wärst Graham Potter oder du wärst David Moyes und beide Vereine hätten dich angefragt, welchen hättest du genommen?
Ja, ich glaube, ich würde dann schon mit der Qualität gehen. Ich glaube, im West Ham-Kader ist richtig viel Potenzial. Auch wenn die wirklich auf die Schnauze bekommen haben die letzten Wochen, glaube ich, dass der Kaderwert an sich Everton immer noch deutlich aussticht. Was sagst du?
Ja, also Everton ist halt schon der größere Verein, ne? Und Everton ist echt ein richtiger Traditionsclub. Mhm. Also wenn du derjenige bist, der die wieder auf die Karte setzt, dann hast du dir mal wieder aber sowas von einem richtigen, richtigen Namen gemacht. Aber im Moment würde ich auch sagen, spielerisch ist West Ham ein bisschen davor.
Ja, fair. Graham Potter ist zurück. Der Mann, der Kommunikation studiert hat. Die ganzen Themen, die man dann bei der Anfangs-Chelsea-Zeit ausgegraben hat. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Ist einer von den vielen, die bei Clubs wie Chelsea und United einfach gescheitert sind. Die Aktie ist krass gesunken. Vorher eben aufgrund der Brighton-Zeit, die super aufregenden Fußball mit sich gebracht hat, war die Aktie super hoch. Ich bin echt gespannt, ihn jetzt noch mal in einem neuen Anlauf zu sehen. Ist vielleicht nicht ein ganz so heißer Trainerstuhl wie bei Chelsea, aber auch bei West Ham ist es schwierig, langfristig Erfolg zu haben. Zeigen so die letzten Jahre auch ein Lopetegui, der sicherlich fachlich ein guter Trainer ist, ist da gescheitert. Mhm. Also super spannend zu sehen, ob Potter jetzt den Turnaround hinbekommt.
Ja, und er hatte sein Auftaktspiel gewonnen gegen Fulham 3-2. Jetzt allerdings verloren zu Hause gegen Palace mit 0-2. Quasi andersrum als David Moyes bei Everton. Aber beide haben jetzt jeweils einmal gewonnen und ich glaube insgesamt auch einen ganz okayen Start hingelegt. Trotzdem für West Ham natürlich deprimierend, zu Hause jetzt wieder zu verlieren gegen Crystal Palace, die ja auch nicht super gut in dieser Saison stehen. Aber wir werden schauen, wie sich beide Mannschaften entwickeln und dürfen keine Zeit verlieren. Aber jetzt kommen wir zu einem Spiel, was du dir gewünscht hast, und ich kann das absolut nachvollziehen, und zwar ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die viele in dieser Saison komplett überrascht haben und das auch positiv. Und vor allem eine Mannschaft hat uns hier wieder mal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Ja, die Rede ist von dem Spiel der formstarken Teams, Newcastle gegen Bournemouth. Newcastle geht in dieses Spiel mit einer Siegesserie von 9 Partien. Die haben sowas von einen Lauf. Ishak hat wahrscheinlich in allen getroffen. Ich habe die Zahl nicht wieder rausgesucht. Aber ich meine, die letzten 8 hat er einen Treffer erzielt. Und auf der anderen Seite Bournemouth geht ein bisschen unterm Radar, aber ebenfalls seit 9 Spielen, zwar nicht durchgehend siegreich, aber seit 9 Spielen nicht verloren. Und die beiden treffen hier aufeinander. Deswegen habe ich mich wirklich drauf gefreut. Vielleicht wieder so ein bisschen Richtung Nerdspiel, aber wir nehmen es mit rein, weil die beiden es einfach verdient haben. Und dieses Spiel hat ja auch aufgrund des Spielverlaufs dann einige Argumente, die es geliefert hat.
Ja, wir bekommen ab und zu Kommentare, Zuschriften von Hörern, die sich mal mehr solche Spiele wieder wünschen. Ne? Also jetzt die Spiele ohne Liverpool, United, City, Chelsea, andere Beteiligungen, ein bisschen interessanter vielleicht oder ein bisschen weniger im öffentlichen Fokus. Da sind wir echt mal gespannt, was jetzt so euer generelles, allgemeines Feedback ist. Also wer wünscht sich solche Spiele mehr, wer wünscht sie weniger? Schreibt uns das gerne mal auf Instagram oder auch bei Spotify unter diese Folge. Und wir gehen rein in dieses Spiel und einer hat hier wirklich ganz, ganz groß aufgespielt. Er hat letztens schon einen Elfer-Hattrick geschossen. Hier dieses Mal belohnt er sich quasi durch auch einen Hattrick, aber nicht durch Elfer verursacht. Und sein erstes Tor ist direkt in der 6. Minute gefallen. Justin Kluivert bringt Bournemouth ganz schnell auf die Siegerstraße.
Ja, er sollte der Mann dieses Spiels werden. Er zielt seine Saisontreffer 9, 10 und 11. Also er kann es auch anders als per Elfmeter. Haben wir hier ganz früh gesehen. Trotzdem gab es erstmal noch einen Rückschlag für Bournemouth, weil Bruno Guimarães nach einer Ecke zum 1:1 Ausgleich trifft. Nach rund 25 Minuten war das erstmal ein Dämpfer. Aber insgesamt super hohes, gutes Pressing von Bournemouth, haben die meisten hohen Balleroberungen der Premier League. Also so ein bisschen Jürgen Klopp-Fußball von früher. Mhm. Aktuell in dieser Statistik ganz vorne das Team von Iraola. Also kein Zufall, dass sie hier auch zum 2:1 durch einen hohen Ballgewinn kommen. Spielen dann nur noch ein, zwei Pässe, wenig Meter zum Tor, wenig Spieler, die überbrückt werden müssen. Und dann ist es Justin Kluivert, der eben zum 2:1 trifft. Und dann sieht es einfach schon gut aus. Also was die vorne unter Druck gesetzt haben, bei Newcastle auswärts, bei einem Team, was 9 Spiele in Folge gewinnt, das ist schon beeindruckend. Auch wenn wir, wie bei Postecoglou, über Spielphilosophie sprechen, die du einfach nicht anpasst.
Mhm. Ja, wir sprechen natürlich auch über dieses Spiel, weil Iraola eine der heißesten Traineraktien gerade in der Premier League ist. Und das ist er auch deswegen, weil, man glaubt es kaum, Bournemouth eine unfassbar lange Verletztenliste hat. Ich habe jetzt nicht mehr durchgezählt, aber es geht an 2-stellige ran und darunter sind auch wirklich Stammspieler oder zumindest Spieler, die häufig aufgelaufen sind. Sinisterra, Tavernier, Senesi, Evan Nilsson, der neue Mittelstürmer, Ünal, das sind echt wichtige Jungs, aber die stecken das einfach so weg, spielen um Europa und das auch vollkommen verdient, weil sie diese Führung gegen Newcastle auswärts, schwieriges Stadion, schwieriges Spiel, über die Zeit bringen und mehr noch. Justin Kluivert schießt nachher noch ein unfassbares Tor zum 3:1. Wirklich wunderschön. Den haut er einfach mit einer super Schusstechnik in die linke Seite. Und nachher noch Kerkes, mein Lieblings-Linksverteidiger aus der Premier League, auch noch mit einem starken Tor zum 4:1. Die schlagen Newcastle auswärts mit 4:1 und mit deren Verletztenliste, die Newcastle auch hat. Ne? Versteht mich nicht falsch. Also da fehlt auch ein Nick Pope, Barnes, Wilson, Lascelles. Aber trotzdem, Bournemouth nochmal das Doppelte bestimmt und auch definitiv eine Mannschaft, die nicht so hochkarätig besetzt ist.
12 Feldspieler hatte Iraola zur Verfügung. Alle anderen sind ausgefallen. Also wenn ihr euch mal die Bank durchlest, was er da noch für Wechseloptionen hatte, da ist einfach keiner mehr fit. Also das sind absurde Zustände und trotzdem sprechen wir über sie, weil sie insbesondere gegen die Top-Teams dieses Jahr einfach richtig gut aussehen, haben allein in dieser Saison Pep, Arteta, Postecoglou, Amorim und jetzt Eddie Howe geschlagen. Also so die Trainer, wo die Aktien wirklich hoch waren, die für Fußball stehen. Iraola hat alle geschlagen, alle in dieser Saison. Und das ist einfach ein Team, über das wir reden müssen, weil die sind jetzt 7. und sind mehr als nur ein Kandidat für die internationalen Plätze.
Absolut. Und wir können noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie sie das machen. Also anscheinend sind da die Verletzten egal, weil der Trainer ein wahnsinnig starkes System implementiert hat, wo die genaue individuelle Besetzung gar nicht die große Rolle spielt. Das heißt, alle Jungs kennen genau ihre Funktion, die wissen auf dem Platz, wo sie zu stehen haben, was sie dann an Abläufen ausführen müssen, die Laufwege stimmen, die Passwege stimmen, die greifen zusammen an als Team und ziehen sich dann auch wieder zurück als Team. Du hast da keine großen Abstände, also alles in allem einfach ein brillant gecoachtes Team, dass diese ganzen Ausfälle einfach kompensieren kann. Und der Trainer, der rückt dann zweifelsohne ins Rampenlicht. Und wir haben jetzt auch große Vereine, die stolpern und schwanken. Und die werden irgendwann natürlich auch nach anderen Trainern sich umschauen. Und ich hoffe, dass Iraola jetzt trotzdem ein bisschen standhaft bleibt, weil ich möchte mal gerne, dass er dieses Experiment, diese Saison mit Bournemouth einfach mal zu Ende spielt. Und ich bin gespannt, wo sie dann landen.
Ich glaube, er wird es machen. Ich habe so im Gefühl, er bleibt, das funktioniert einfach so gut und das stilistische Mittel, was für sie steht, ist wie gesagt dieses hohe Pressing, hohe Ballgewinne, die ganz oft dann zu einfachen Toren führen. Also die müssen gar nicht den Ball von ganz hinten bis nach ganz vorne tragen. Sie kürzen ab, indem sie einfach früh draufgehen und so ihre Treffer sammeln. Hier Tyler Adams mit einer super wichtigen Balleroberung im Mittelfeld. Generell, das ist so sein Spielstil. Progressiv verteidigen, dazwischen gehen, Pässe antizipieren, Zweikämpfe gewinnen. Vielleicht der wichtigste für dieses Konzept Tyler Adams. Und auch hinten. Also wir müssen ganz kurz über Huijsen reden. Mhm. Dean Huijsen, ich meine, er hat sich für die spanische Nationalmannschaft entschieden. Bin ich jetzt auch ein bisschen wackelig auf dem Bein. Ich hatte nur einmal den Tweet gelesen, dass Huijsen und Cubarsí zusammen die neue Innenverteidigung für die nächsten 10 Jahre bei Spanien bilden können. Mhm. Und das wäre absurd. Also der Mann ist ein Riesentalent und zeigt es hier Woche für Woche für Bournemouth, hält hinten mit den Laden zusammen. Super intelligenter, moderner Verteidiger. Und mit diesen Perlen, die sie haben, und dann eben schnellen Flügelspielern, einem System, was funktioniert und einem Top-Coach, macht ihnen im Moment nicht viele Mannschaften was vor.
Und du sagst, die stehen für hohe Ballgewinne, das Team steht generell hoch. Ich habe mir jetzt mal die Defensivwerte angeschaut. Nur Liverpool, Arsenal und Nottingham haben weniger Tore kassiert als sie. Bournemouth bei 26, Liverpool 20, Arsenal 21, Nottingham 22. Also nur diese drei absoluten Top-Mannschaften da oben kassieren weniger Gegentore als Bournemouth. Und trotzdem, dass Bournemouth so hoch steht, sind sie auch defensiv wirklich stabil. Das lässt wirklich alles auf eine brillant gecoachte Mannschaft schließen. Ich habe es gesagt, Newcastles Lauf ist damit beendet. Also die haben ja auch jedes Spiel gewonnen gehabt, gefühlt, vor dieser Partie. Und jetzt kommen die hier zu Hause so unter die Räder. Trotzdem bleibt es eine sehr gute Saison. Ich würde nicht sagen überragend, ne? Aber die sind wirklich gut drin im Kampf um die Champions League und haben dann natürlich weiterhin hohe Aktien, auch wenn jetzt Mannschaften von unten nachkommen, unter anderem Bournemouth.
So sieht's aus, haben sich mit diesem Sieg zum Beispiel an Villa vorbeigeschoben, also durchaus Aktien für die internationalen Plätze. Aber weil so viel los ist und wir über Transfers und Co. noch reden möchten, jumpen wir mal direkt in die nächste Partie. Und zwar ist das United gegen Brighton. Auch das so ein bisschen ein Wunsch von mir gewesen. Ich habe einfach diese Spielansetzung gesehen und ich hatte richtig Lust. Weil Feuer drin ist, weil Amorim unter Druck ist, weil Brighton, ich würde sagen, in so einer Spielphase neben Brentford, neben Bournemouth, somit das unangenehmste Team ist, gegen was du spielen kannst, weil die auch eine klare taktische Idee haben. Wenn du struggles und wenn du die Abläufe nicht richtig drin hast und Räume freigibst, ist Brighton ein Team, was sich dafür bluten lässt. Und so ziemlich ist es hier auch passiert. Also ein Matchup, wo ich einfach sehr gerne drauf schaue.
Absoluter Lieblingsgegner von Brighton. Das ist das große Manchester United. Brighton ist in diesem Spiel für mich mittlerweile immer der haushohe Favorit. Und das sagt dir irgendwie zwei Sachen. Zuerst, dass Brighton über die letzten Jahre eine super Arbeit geleistet hat und sich da auch immer wieder behaupten kann, auch in diesen großen Spielen. Aber auch, wie tief United gesunken ist. Also, dass du mittlerweile als Außenstehender gar nicht mehr glaubst, dass United in diesem Heimspiel der Favorit ist. Ne?
Ja, ist mittlerweile einfach so. Und vor dem Spiel war klar, wenn Brighton hier gewinnen sollte, auswärts im Old Trafford, ist es das erste und einzige Team, dem das dreimal in Folge gelingt, also drei aufeinanderfolgende Auswärtssiege bei United, außer City. City ist das gelungen, sonst noch keinem Team in der Premier League. Brighton konnte und wird dann am Ende auch das Team sein, was diesen Rekord jetzt teilt und diese drei Auswärtssiege in Folge hat. Also eine absurde Statistik, die auch zeigt, was für ein Riesenclub United ist. Und wie weit sie davon im Moment entfernt sind. Also diese Schere klafft einfach auseinander. Hier in dieser Partie hat es Amorim versucht mit Zirkzee, Maguire. Die beiden sind wieder in die Startelf gerückt. Sonst ist es ziemlich genau das, was wir aus den letzten Partien kennen. Und bei Brighton, ganz wichtig, Danny Welbeck schafft es wieder in die Startelf. Mit ihm ja eine deutlich bessere Punkteausbeute als ohne. Und auch Mitoma steht in der Startelf. Also ziemlich viel angerichtet für ein spannendes Spiel. Und das wurde es dann auch. Also ich glaube, wir wurden nicht enttäuscht.
Ja, ich habe ja schon vor einigen Wochen diese Statistik mal hier eingebracht, wie schlecht United mittlerweile auch in die Spiele reinstartet. Und das tun sie hier ebenso. Also ich glaube, zweite Minute direkt eine riesige Chance. Da vermeiden sie das Gegentor noch knapp. Aber dann Minte nach 5 Minuten, klingelt es direkt. 0-1 für Brighton. Super Ball auf Mitoma. Die Annahme ist überragend. Nimmt den Ball perfekt mit. Legt ihn dann rüber auf Minte, der einfach nur noch einschieben muss. Masraoui schläft da, läuft nicht mit. Aber auch irgendwie, ja, einfach ein kollektiver Tiefschlaf von der ganzen United-Hintermannschaft. Und du denkst dir, das kann doch nicht sein. Also gegen Southampton unter der Woche haben sie lange schlecht ausgesehen und kamen dann noch aufgrund eines Diallo-Hattricks mühevoll zurück, haben das Ding wirklich anspruchsvoll noch gedreht am Ende. Und er musste doch sagen, okay, Jungs, dieses Mal, ne, da gehen wir besser rein, machen uns das Leben nicht so schwer. Und dann liegen die nach 5 Minuten direkt wieder hinten und du fragst dich, Jungs, auf welchem Planeten lebt ihr denn? Wisst ihr nicht, worum es gerade geht? Also es geht hier, dass wir irgendwie noch eine Chance haben, um Europa mitzuspielen. Und dann starten die wieder so rein. Wahnsinn.
Ja, vor allem wie das Tor fällt. Also es ist, ich habe mir wirklich aufgeschrieben, es war ein Bauerntrick. Also wenn du gegen eine Dreier- bzw. Fünferkette spielst, ist das ein super allgemeines Muster, dass einer deiner Stürmer entgegenkommt. In diesem Fall war es dann eben den rechten Innenverteidiger, also De Ligt, mitzieht, weil er eben die Meter macht Richtung Spielmitte entgegenkommt und dann chippst du den Ball über diese Schnittstelle, über De Ligt und dann ist eben das Zuteilungsproblem, geht der zentrale Innenverteidiger oder der Außenverteidiger Masraoui hin, in dem Fall macht es keiner, Mitoma läuft durch, er läuft den Ball und hat dann einfach die Technik, das so gut, so schnell zu machen, dass er querlegt und auch das, also sie haben erschaffen eine Situation durch einen langen Ball, dass zwei Spieler alleine vor Onana stehen und am Ende macht er dann nichts, einfach quergelegt, reingeschoben. Wirklich simpler Treffer, aber wir müssen über United reden, das darf denen niemals passieren, weil wie gesagt, dieses System, dieser Ablauf, dieses Schemata, was da in dem Angriff gespielt wird, das ist einmal eins, das ist das, was du lernst, wenn du gegen eine Dreierkette spielst, genau so nutzt du das und dass nach so vielen Wochen dann doch jetzt mittlerweile in diesem System noch so Sachen passieren, ist für mich nur schwer nachvollziehbar und darf dir nicht passieren. Trotzdem, United wurde stärker, hat danach hoch angelaufen, gepresst. Für mich ein cleverer Schachzug, weil Brighton damit wirklich nicht gut klarkam. Und dann fällt auch das 1-1 aus so einem ganz, ganz hohen Ballgewinn.
Ja, Elfmeter, ne? United bekommt den Elfmeter eben zu Hause und Fernandes schaut ihn dann rein. Aber nochmal kurz zurück zu diesem 1-0 für Brighton. Das Ding ist, das haben wir halt in der C-Jugend gelernt. Den haben wir da schon verstanden, den Trick. Also einer kommt kurz, der andere geht lang. Das klappt beim ersten Mal, beim zweiten Mal denkst du dir, hoch, da ist aber ein System dahinter und dann merkst es dir. Und dann weißt du eben, dass du dich nicht rauslocken lässt und wenn, dann halt nicht kollektiv. Und das Ding ist uralt und das darfst du einfach nicht erlauben. Niemals.
Sollte dir nicht passieren, hier passiert es eben und wie gesagt, also dieses Tor, schaut es euch gerne mal an, achtet auf die Dreierkette, auf die Fünferkette, auf die Abläufe. Das ist schon crazy, dass das auf dem Niveau so leicht passiert. Aber wie gesagt, danach eine wirklich gute Phase. Erste Halbzeit ging dann tendenziell an United, haben sich den Ausgleich verdient. Pressen früh, ist dann ein Fehlpass von Verbrüggen, wo dazwischen gegangen wird. Bei Leber dann ziemlich ungestüm gegen Zirkzee, der den Elfmeter rausholt. Und Bruno Fernandes schaut ihn dann ins Netz ohne Kompromisse. Und dann geht es in die Halbzeit und es steht eben 1-1. Spiel ist offen, United mit Heimspiel. Und du denkst, jetzt ist so ein Moment, da können sie es rumreißen, sie können diesen Sieg mal holen, gegen einen wirklich ekligen Gegner einfach gut stehen, konstant dagegen halten, aber das gelingt einfach nicht. Hier nach einer Stunde ist es Mitoma diesmal andersrum, Minte Vorlage, Mitoma schiebt den rein. Kein Weltklasse-Spielzug, aber einfach gut gemacht, clever gespielt und dann steht es 2-1 und das 3-1 ist mal wieder ein Torwartthema. Wir müssen über Onana reden. Es ist eine wirklich grausame Flanke. Also einfach eine schlechte Entscheidung, weil niemand in der Mitte ist. Und dann spielt er eine flache, tippende Flanke, relativ hart, Richtung Elfmeterpunkt. Und Onana rutscht raus, will den Ball abfangen, aber ihm rutscht er einfach aus den Fingern heraus. Und Rüter muss ihn nur noch reinschieben ins leere Tor. Dann De Ligt grätscht noch ohne Chance rein. Und dann steht es halt 3-1. Und du fragst dich irgendwie, wie genau ist das jetzt passiert? Was machen die da?
Ja, was machen die da? Also die haben ja auch noch ein Tor eigentlich hergegeben, was dann noch weggenommen wurde vom VAR. Ne? Ich glaube, es war Joao Pedro, wenn ich mich da jetzt nicht irre, der den Ball einfach unter Onana einschiebt. Aber war dann doch ein Foulspiel noch im Strafraum vorher. Aber da hatten sie zumindest ein bisschen Glück, dass es den VAR gibt. Aber insgesamt einfach wieder mal eine Nullleistung. Onana, das Tor hinten, schandhaft. Also ich habe jetzt auch keine Lust mehr, auf den Jungen immer noch einzudreschen, aber kann man sich denken, was ich dazu jetzt unter anderen Voraussetzungen sagen würde bei einem Keeper, der sich schon 10-mal gemacht hätte. Und einfach unfassbar viele Baustellen, offensiv kaum Gefahr. Am Ende schießt du hier ein Elfmeter-Tor. Unter der Woche hast du einfach einen Diallo gehabt, der dich aus dieser misslichen Lage befreit hat. Das kann der aber auch nicht in seinem Alter und ganz alleine in jedem Spiel machen. Du hast prinzipiell eine gute Abstimmung gefunden mit Ugarte und Mainoo, die aber heute auch nicht rosig aussahen. Und Ziyech hier vorne ist nach wie vor viel zu ungefährlich. Dann hast du noch dieses ganze Rashford-Thema, können wir gleich noch drüber quatschen. Das meine ich, du hast einfach so viele Baustellen. Dann hast du einfach einen Brighton, kleine Mannschaft, eingespielt, guter Trainer, gute Abläufe, gefährliche Offensive. Und die gewinnen das Ding 3-1. Und ich bin null überrascht. Das Klarste von der Welt. 3-1.
Ja, es ist mittlerweile so. Vielleicht doch noch mal ein, zwei Sätze zu Onana. Ich möchte gar nicht über den Patzer sprechen, der natürlich nicht passieren darf. Aber auch kurz vorher tritt der Van Hecke bei einer Ecke einfach auf den Fuß. Also wirklich wie früher, wir sind wieder in der C-Jugend, diese klassischen Hin- und Her-Mätzchen. Und er tritt ihm offensichtlich auf den Fuß. Der lässt sich natürlich fallen. Am Ende gibt es keinen Elfmeter. Geht auch in Ordnung, ich will es nicht größer machen. Aber so dumm, so unnötig. Und der bietet einfach so viel an. Und dass ihm das in so einem Spiel passiert, mit dem Patzer und dem auf den Fuß treten zweimal, nachdem er unter der Woche gegen Southampton eine riesen Doppelparade hat. Also sensationell gut. Und hält sie da zu dem Zeitpunkt im Spiel. Das hält so, würde ich sagen, vielleicht noch ein, zwei andere Torhüter der Liga. Aber das war Spitzenklasse. Und von diesem Spiel unter der Woche, wo er dann im Nachhinein dafür sorgt, dass man am Ende des Spiels noch gewinnen kann, nach so einem Spiel kommt dann wieder so ein Auftritt zu Hause gegen Brighton, wo alle großen Legenden dabei waren und zugucken. Und dann lieferst du das ab. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und am Ende müssen wir wieder mal über ihn reden.
Ja, also mich macht das irgendwie müde. Ich will es auch nicht, weil klar, der hält ab und zu mal ein paar gute Bälle, aber da ist viel zu viel Schatten dabei. Und für diesen Verein auf diesem Niveau, unter diesem medialen und auch ne, weltlichen Druck, die ganze Welt schaut irgendwie auf den Verein, das ist einfach nicht gut genug als Nummer 1. Aber er ist nicht der Einzige, der nicht gut genug ist. Wir schauen noch ganz kurz auf Marcus Rashford. Der Engländer wechselt wahrscheinlich, der Wechsel wird immer wahrscheinlicher. Es gibt wohl drei mögliche Destinationen für den jungen Herren. Dortmund ist davon eine, wäre natürlich äußerst spannend. AC Mailand in Italien oder vielleicht auch Barca. Alle haben wohl Interesse angemeldet. Das schreiben zumindest die Kranten, Romano, Ornstein und so weiter. Und es sieht auf jeden Fall so aus, dass Rashford jetzt wirklich in diesem Winter jetzt schon den Absprung macht. Und ich glaube, Amorim kann es auch nicht früh genug kommen irgendwie.
Er war hier wieder nicht im Kader, also wirklich alles deutet auf einen Wechsel hin. Welche Destination es genau wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Aber ich glaube, dass es wirklich in jedermanns Interesse ist, dass ein Wechsel stattfindet, ist jetzt offensichtlich. Anthony ist eine andere Personalie, wo auch schon vermutet wurde, dass er gar nicht erst im Kader steht. War er aber doch, kam sogar rein für die letzten 10 Minuten. Aber bei ihm soll es wohl eine Leihe Richtung Spanien geben. Mittelfeldklub, keine sensationelle Meldung, Betis, aber das auch als Update, genau, zu Betis, zu den United-Spielern.
Ja, und wie gesagt, für mich müssten die eigentlich deutlich mehr machen, aber dafür musst du, glaube ich, erstmal auch die Outgoings vollenden, weil Spieler aus dem Verein rauszubekommen, ist immer wahnsinnig schwierig. Und mit diesen beiden scheint es zumindest in diese Richtung zu gehen. Ich bin immer noch wahnsinnig kritisch und gespannt, was diesen Rashford-Abgang abgeht, weil wir wissen, was der Mann da für einen unglaublichen Vertrag hat und wie danach diese Struktur sein sollte, ob United nach wie vor ein bisschen was vom Gehalt mitbezahlen muss oder nicht. Da bin ich einfach echt gespannt. Ich kann mir das irgendwie nach wie vor noch nicht ganz vorstellen, dass er wirklich woanders aufläuft. Aber wir werden schauen. Ich würde sagen, zum Schluss nochmal Kompliment einfach an Fabian Hürzeler und Brighton. Ich denke, das sollten wir nochmal anbringen, weil das ist nicht selbstverständlich, aber sie machen das nach wie vor sehr, sehr gut und spielen da in einem oberen Mittelfeld nach wie vor eine sehr gute Rolle.
Das lassen wir sehr gerne so stehen und schließen damit unsere drei typischen Spiele, die es jetzt hier in der Analyse gab. Weil aber so viel passiert ist, englische Woche, Transfers und so weiter, wollen wir jetzt noch einen kleinen weiteren Überblick geben und Richtung Titelkampf schwenken. Yes. Und da einmal über die üblichen Verdächtigen sprechen. Wir haben Liverpool im Angebot, Nottingham natürlich. Wir müssen auch über City und Arsenal sprechen, weil es da doch einige überraschende Ergebnisse gab.
Ja, wir hatten unter der Woche das Topspiel gehabt zwischen Nottingham und Liverpool, wo Nottingham lange geführt hat durch Chris Wood. Und nachher konnte noch Diogo Jota ausgleichen zum 1:1. Das war, glaube ich, dann doch ein sehr wichtiger Punkt für Liverpool, weil sie jetzt hier diesen Punkt vergolden konnten. Das haben sie in Brentford getan. Haben sie sich auch lange schwer getan. Es sah eigentlich alles nach einem 0:0 unentschieden aus. Aber dann kam Darwin Núñez und bringt den absoluten Wahnsinn nach Brentford, weil Darwin Núñez in der Nachspielzeit innerhalb von 2 Minuten 2 Tore schießt und dieses ganz wichtige Spiel, diesen Dreier für sie holt. Und das sind diese Dinger, damit wirst du Meister. Ne? Du hast ein Spiel, wo du nicht ideal drauf bist und sie machen einfach nur noch diese ganz späten 2 Tore und Darwin Núñez war hier der Garant.
Also Liverpool während unserer Abstinenz 2-mal gespielt, 4 Punkte unentschieden gegen Nottingham und eben Sieg gegen Brentford. Und an dieser Stelle komme ich auf unsere Zusendung zurück, auf unsere neue Kategorie, die Trainerentscheidung des Spieltags. Und ich würde diese beiden Partien nehmen und über Slots Einwechslung reden. Also gegen Nottingham wechselt er ein Doppelwechsel, Tsimikas und Diogo Jota, 66. Minute. Und wirklich die erste Aktion, die die beiden haben, ist eine Ecke, die Tsimikas tritt und Diogo Jota, der den reinköpft. Also du kannst einen Wechsel nicht besser definieren. Da wechselt er schon den Punkt ein. Und dann diesen Spieltag gegen Brentford ist es eben Darwin Núñez, den er einwechselt, der 2-mal trifft. Und das zieht sich durch die Saison. Das ist jetzt kein neues Thema, aber die Einwechslungen von Arne Slot sind on point und bringen ganz, ganz häufig Treffer und Punkte mit nach Hause. Und hier sind es eben 4 Punkte, die auch und wahrscheinlich sogar vor allem auf diese Einwechslung zurückgehen.
Ja, dieses Ding gegen Nottingham, das konntest du nicht toppen. Ich konnte es nicht glauben, als ich es gesehen habe. Die beiden kommen wirklich aufs Feld, die Ecke kommt rein und genau die beiden kombinieren dann zum Tor. Aber auch hier, Núñez macht es ja auch überragend. Und ich habe auch einen sehr, sehr guten Kommentar gelesen, wie ich finde. Man muss doch einfach mal sagen, Respekt an Liverpool, an den Verein, an die Fans, dass die so lange zu ihm gehalten haben, zu Darwin Núñez. Ne? Also die haben ja damals wahnsinnig viel Geld für den ausgegeben, kam ja damals im gleichen Sommer wie Erling Haaland. Wenn du dann die Wege anschaust, Haaland, natürlich ein Erfolg für City. Núñez wahrscheinlich insgesamt mit der Summe, die sie ausgegeben haben, noch nicht. Aber er ist trotzdem ein wichtiger Mann, der auch beliebt ist bei den Fans. Und die feiern den trotzdem, auch wenn der nicht der riesige Erfolg ist. Und er zahlt es eben damit zurück mit so wichtigen Toren wie jetzt hier.
Es funktioniert. Auch wenn der erste Treffer hier eher so Richtung Tap-In geht, steht er richtig, muss nur noch reinschieben. Zweiter Treffer wiederum, damit mehr Selbstvertrauen. Den setzt er richtig gut. Gute Bewegung, Top-Abschluss. Chiesa hier auch im Konter beteiligt gewesen. Ich musste echt 2-mal hingucken, hat noch nicht viel Spielzeit gesehen. Aber auch der stand auf dem Feld. Und dann eben Núñez mit Doppelpack. Also gehe ich mit, spricht fürs Team und spricht für Arne Slot, dass er den so hinbekommt, dass er in den wichtigen Momenten eine Bereicherung ist. Und aktuell nur als Joker. Aber da sticht er eben hier doppelt. Springen wir zum anderen Team, also zu Nottingham, die eben unter der Woche den Punkt holen gegen Liverpool und jetzt gefordert waren gegen Southampton. Wir haben bei Southampton gegen United unter der Woche gesehen, dass die echt nicht schlecht sind und Qualitäten haben. Nottingham ist hier richtig gut in die Partie gestartet, führt zur Halbzeit 3:0. Anderson, Hudson-Odoi und Wood treffen. Am Ende wurde es nochmal eng, 3:2 endet die Partie. Aber der eben 3:2, der letzte Treffer der Partie, kam auch in der Nachspielzeit. Also müssen wir nicht dramatischer machen, als es ist. Auch Nottingham mit 4 Punkten aus den beiden Spielen.
Ja, bleiben damit quasi im Gleichschritt Liverpool so ein bisschen mit Abstand auf den Fersen. 6 Punkte hinter ihnen. Sie haben 44, Liverpool hat 50. Bei einem Spiel weniger, das war ja das Spiel gegen Everton, was sie noch nachholen müssen. Bestimmt auch nicht ganz günstig für Liverpool, dass sie jetzt dieses Spiel nach dem Trainerwechsel bei Everton noch spielen müssen irgendwann. Das könnte dann noch ein bisschen spannender werden, als es eh schon geworden wäre. Nottingham macht sehr gut. Wie gesagt, diese letzten beiden Gegentore gegen Southampton waren dann so ein bisschen ungewöhnlich für sie. Da haben sie defensiv so ein bisschen sich mal ausgeruht, aber trotzdem, sie holen die 3 Punkte. Ob sie jetzt im Kampf sind um die Meisterschaft oder um die Champions League, ist erstmal sekundär. Auf jeden Fall, sie bleiben da oben dran. Eine Mannschaft, die das verpasst hat, ist Arsenal. Die haben das North London Derby gegen Tottenham gewonnen gehabt unter der Woche. Also da einen wichtigen Dreier eingefahren und hätten jetzt so ein bisschen als Gewinner aus der Woche rausgehen können, weil eben Liverpool und Nottingham da oben Punkte liegen gelassen haben. Tun es aber nicht, weil sie zu Hause gegen Aston Villa nach 2-0 Führung durch Tore von Martinelli und von Kai Havertz am Ende nicht über ein 2-2 hinauskommen. Ich kann nicht sagen, dass ich sehr traurig war darüber.
Also als ich diesen Spielverlauf mir angeschaut habe, ich hatte die ganze Zeit dein Lächeln vor Augen.
Tränen in den
Augen. Ich wusste einfach, so ähnlich, wie sehr dich das freut. Arsenal Villa hat sich so ein bisschen zu einer Rivalität entwickelt über die letzten Jahre. Mhm. Und auch das hier, das war intensiv. Am Ende ist es ein glücklicher Punkt für Villa. Also Arsenal schon stärker gewesen, hat auch hinten raus noch eine große Chance, wo dann Martinez auch gut hält. Das ist ein Spiel, das musst du gewinnen. Du führst 2-0 zu Hause, hast einen Gegner, der nicht einen richtig guten Tag hat. Und dann nur einen Punkt mitzunehmen, das tut so weh, weil du eben zwei Punkte hättest gut machen können mit einem Sieg auf Liverpool.
Unai Emery ist Arsenals absoluter Spielverderber geworden. Ne? Und manche würden jetzt sagen, das geht sogar zurück bis zu seiner Trainerzeit damals noch bei Arsenal. Die war ja auch nicht so erfolgreich. Aber mittlerweile ist Emery einfach der größte Spielverderber von Arsenal. Letzte Saison hat Villa noch ganz spät in der Saison bei Arsenal gewonnen gehabt. Und damit war das Titelrennen für Arsenal eigentlich zu Ende. Und jetzt führt Arsenal hier mit 2-0, macht ein gutes Spiel. Ne, die hatten ja auch eine ordentliche Belastung jetzt zuletzt. Macht ein gutes Spiel, führen 2-0 und geben das noch aus der Hand. Und das auch irgendwie aus dem Nichts. Also ich muss ja sagen, ich habe da alles sehen wollen, irgendwie, was ich da hätte sehen können von Villa. Ich habe da aber nicht so viel erkannt an Gefahr, an großen Chancen bei Villa. Und wie aus dem Nichts macht dann Thielemans das 1-2 per Kopf, auch ungewöhnlich für Juri Thielemans, der aber für mich hier der beste Villa-Spieler auf dem Feld wieder einmal war. Überragende Saison bislang von Juri Thielemans. Und dann Ollie Watkins mit einem überragenden Abschluss. Den nimmt er direkt an nach einer langen Flanke, aber sieht den Ball da erst ganz spät. Löst sich von Thomas Partey, der keine gute Figur macht bei beiden Gegentoren, auf rechts hinten. Aber dann macht Watkins den überragend. Nachher schießt Arsenal noch das vermeintliche 3-2, wird aber weggenommen vom VAR wegen Handspiel von Kai Havertz, der trotzdem abdreht, um zu jubeln. Und insgesamt wahnsinnig frustrierend von Arsenal, dass Emery hier wieder einmal ihnen den Strich durch die Rechnung macht.
Thielemans auch noch einmal mit einem Pfostentreffer, das noch zur Vollständigkeit. Aber insgesamt, wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sind das 18 Abschlüsse für Arsenal, 31 Flanken. Für alle, die die Statistik nicht so oft angucken, das ist absurd viel, absurde Menge. 31 Mal haben sie eine Flanke geschlagen Richtung Stürmer und am Ende kommen eben zwei Tore dabei heraus. Nicht das Ergebnis, was Arsenal gebraucht hat. Und eine weitere richtig schlechte Nachricht kam dazu, so ein bisschen die Story of his life. Gabriel Jesus gerade wieder gut in Form, gibt die nächste dicke Verletzung. Dieses Muster haben wir jetzt schon einige Male bei ihm gesehen. Diesmal ist es ein Kreuzbandriss, also viele, viele Monate ohne Gabriel Jesus. Gute Besserung an dieser Stelle, hat wirklich kein Glück mit seinem Körper im Moment. Und deswegen geht diese Stürmerposition mal wieder oder umso mehr auf. Im Moment ist es Kai Havertz, der auch sehr angefeindet wurde nach einem verschossenen Elfmeter. Viel Unruhe, vielleicht tut sich noch mal was, vielleicht ist das jetzt der Auslöser, dass sie im Winter reingehen und einen neuen Stürmer holen, wer weiß.
Ich glaube, wir beide würden sagen, den brauchen sie, auf jeden Fall. Wenn du mittelfristig, aber auch langfristig ganz klar eine Chance haben willst, Meister zu werden, dann brauchst du einfach diesen Stürmer, der dir zumindest mal 20 Tore schießt. Du brauchst nicht mal diesen Haaland, der dir in Meistersaisons dann diese 30-plus-Tore gibt, weil dafür haben sie immer eine andere Mannschaftsstruktur. Sie haben dann mit Saka, Martinelli, Ødegaard auch Spieler, die von hinten gefährlich werden und Tore schießen. Aber du brauchst zumindest jemanden, der dir mal diese ganzen Flanken, die du gerade angesprochen hast, verwertest. Und den haben sie einfach nicht. Also Havertz macht die eine Flanke hier gut rein, aber insgesamt auch wieder ein paar Pässe hergegeben hier und da, nicht ganz glücklich gewesen. Und ich muss echt sagen, ich habe gegen Havertz ein paar Mal ausgeteilt, aber der macht es halt schon gut. Ne? Der ist nun mal kein klassischer Neuner und dafür macht er halt immer mal wieder Tore, wird er dann doch auch extrem oft kritisiert von den Fans, von den eigenen Fans. Aber sie brauchen ja auch, um Havertz ein bisschen zu entlasten oder auch ihn auf seiner stärkeren Position spielen lassen zu können, einen richtigen Stürmer. Und ich verstehe nicht, wie du so viel Geld ausgeben kannst wie Arsenal in den letzten 5 Jahren und trotzdem nach wie vor diese offene Frage hast. Und Gabriel Jesus, würde ich sagen, war ja damals ganz klar geholt. Ne? Der sollte diese neuen werden, haben sie von Pep losgeeist. Es war klar, Jesus kann das spielen, hat er auch bei Pep häufig gemacht. Aber dass er das dann auch so irgendwie in den Sand setzt und auch so viel Pech hat mit Verletzungen häufig, das kannst du nicht vorher sehen. Aber sie müssen da jetzt handeln, weil sie haben einen guten Trainer, die haben eine gute Mannschaft und diese Chance dürfen sie einfach die nächsten Jahre nicht verpassen.
Ist für mich auch fast unabhängig voneinander. Also die Entscheidung, ob du noch einen Stürmer dazu holst, zu dem, wie du Kai Havertz siehst, also auch wenn das ein Top-Stürmer wäre und du sagst, ich gehe mit dem als Neuen in die Saison, brauchst du trotzdem irgendwen dahinter. Also es kann nicht sein, dass jedes Mal, wenn er ausgewechselt wird, verletzt ist, du mit einem Flügel im Sturm spielen musst. Also aus meiner Sicht muss ich da auf jeden Fall was tun. Ob sie dann viel Geld in die Hand nehmen und eine Top-Lösung, eine A-Lösung holen oder einen Ersatz, sei mal dahingestellt. Aber das wird auf jeden Fall weiter ein Thema bleiben. Ein Team, was schon zugeschlagen hat, ist Aston Villa auf der anderen Seite.
Jawohl.
Die haben Daniel Malen verpflichtet. So sieht's aus. Daniel Malen verstärkt die Villains. 23 Millionen plus 3 Millionen mögliche Boni hat der Mann sich kosten lassen. Ich weiß noch, Malen nach Zahlen. So haben sich mal viele mit dem PlayStation-Team genannt. Der Mann mittlerweile 26 Jahre alt. nach einigen Jahren bei Dortmund. Jetzt bei deinem Club. Wie stehst du dazu? Hast du dich gefreut?
Mega Malen. Ja, ich mag Daniel Malen. Ich muss zugeben, dass ich schon ein Fan von ihm bin. Ich mag einfach dieses Explosive in seinem Stil, dieses dann doch irgendwie ein bisschen physische auch und diesen Zug zum Tor, das mag ich. Du wirst mir recht geben, bei Dortmund ist er jetzt vor allem auch zuletzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Da ist er nicht der Einzige, klar. Aber ich war doch ein bisschen enttäuscht, weil ich immer von ihm viel gehalten habe. Und ich glaube, sein Traum war ja auch immer so artikuliert, Premier League irgendwann mal zu spielen. Den hat Emery ihm jetzt erfüllt. Ich hoffe sehr, dass er dieses Versprechen jetzt auch einlöst. Ich glaube, 20 Millionen ist ein guter Deal für Villa, weil wenn der aufgeht, ne, dann ist das ein super Spieler, vor allem auch bei Villa, die da vorne einfach diese Avengers-Crew zusammenholen, ne, mit Watkins, Rodgers, jetzt noch Malen, Ramsey auf links, Bailey hast du immer noch in der Hinterhand. Also da ist schon viel Pace und Flexibilität drin. Und ich hoffe einfach, dass es aufgeht. Ich weiß, dass einige Dortmund-Fans nicht böse sind, ihn abzugeben. Und jetzt bin ich auf dein großes Bundesliga-Fazit gespannt von ihm.
Ja, ich bin nicht so ein Riesenfan. Also okay, ich finde, bei Dortmund, es hat nicht funktioniert. Also er hat einiges Scores gesammelt. Wenn du ihn dann zahlen misst, dann ist das gar nicht verkehrt. Aber er war eben effektiv. Aber er hat dir fürs Spiel nicht viel gegeben. Ich fand ihn ganz oft blass, hat eben nur diese letzte Abschlusssituation gehabt. Und ist, was bei Dortmund ein Riesenproblem war, eben so ein Mischding zwischen Stürmer und Flügel. Hat dir nicht klassisch die Breite gegeben. Das fehlte ihm gerade jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Wenn du jetzt einen Gitten siehst, das ist halt ein ganz anderes Profil. Das ist Daniel Malen einfach nicht. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es besser zu Villa passt. Ich sehe da durchaus Möglichkeiten. Ich bin gespannt, wo er dann da zum Einsatz kommt. Aber ja, ein riesen Fan bin ich nicht. Ich gehe mit ordentlich Skepsis an den Transfer. Bin auch gespannt, weil nach Diaby und Bailey jetzt so der dritte, also da ist ein bisschen Muster drin, ne?
Du weißt ja, dass Villa mit dieser Position spielt, die 9 und dann so ein Spieler darum und dann auch mit 2 Flügeln. Mhm. Siehst du ihn eher so auf dieser Position um Watkins herum, so eine 10, falsche 9, oder siehst du ihn wirklich auf rechts?
Ich glaube, er wird rechts spielen. Also für diese 10er-Position hat er auch nicht die Passqualität. Da brauchst du dann dahinter Leute, die dich eben top in Szene setzen. Und ich sehe ihn eher rechts oder als Stürmerersatz neben Watkins und John Duran wirklich kein Bedarf da. Also wahrscheinlich wird es auf diese 2 Positionen hinauslaufen. Wenn ich Geld setzen muss, rechter Flügel.
Okay, spannend. Wir schauen noch auf einen weiteren Transfer, der die Bundesliga verlässt und Richtung Premier League wechselt. Und da schauen wir jetzt auch auf ein Team, was nochmal, glaube ich, jetzt angreifen will in der zweiten Hälfte. Und zwar Manchester City, den amtierenden Meister, die Mannschaft von Pep Guardiola. Die hat schon ordentlich nachgelegt. Und ich glaube, auch ein bisschen beängstigend für die restliche Liga. Erstens Vertragsverlängerung von Erling Haaland bis 2034. Unglaublich. Richtig gehört, bis 2034. Und Omar Marmoush, wahrscheinlich der beste Spieler der Bundesliga, wechselt für eine horrende Summe, 75 Millionen plus Bonus von Frankfurt nach City. Wahnsinn.
Ja, absurde Zahlen, die City da mal wieder aufruft, sind jetzt in diesen zwei Spieltagen auch auf 4 Punkte gekommen. Gegen Brentford gab es nur ein Unentschieden, gegen Ipswich jetzt heute einen überzeugenden 6:0 Auswärtssieg. Das ganz kurz zur Vollständigkeit, aber viel größeres Thema sind natürlich die beiden Personalien im Sturm. Fangen wir bei Haaland an, ein 9,5-Jahresvertrag. Ich habe diese Nachricht gelesen und ich konnte es nicht richtig glauben, weil ich es überhaupt nicht hab kommen sehen, hat ein Grundgehalt, was man so liest, also ohne mögliche Boni, ohne Siegesprämien etc., von 30 Millionen Euro pro Jahr. Mhm. Ein richtig fetter Vertrag, insbesondere wenn wir uns die Laufzeit angucken.
Ja, das ist unglaublich.
9 mal 30 Millionen, könnt ihr euch gerne zusammenrechnen, was da fix auf dem Konto ankommt. Natürlich Brutto-Netto-Rechnung mal rausgelassen. Was aber die große Neuerung ist, es soll keine Exit-Option geben, heißt keine Ausstiegsklausel, die es vorher im Vertrag gegeben haben soll, insbesondere eben für einen Wechsel nach Spanien, was immer so ein bisschen sein Ziel noch sein soll. Die gibt es jetzt nicht mehr. Und wenn City die nächsten 9,5 Jahre nicht wegen irgendwas disqualifiziert wird und Verträge aufgehoben werden, dann sind das 9,5 Jahre 30 Millionen Erling Haaland bei City. Das ist schon eine fette News.
Wahnsinn. Und die Frage ist ja auch, warum macht man das? Also diese langen Vertragslaufzeiten, die kennen wir ja mittlerweile von Chelsea, von Todd Boehly, der das gemacht hat, ja auch so ein bisschen als Modell, um immer PSA zu umgehen. Jetzt mussten sie Haaland aber nicht mehr verpflichten. Das heißt, sie mussten diese Summe gar nicht über diesen langen Zeitraum abschreiben. die haben einfach jetzt ja. Dieses Gehalt an der Backe für 9 Jahre. Ne? Das sind ja 270 Millionen, wenn das so stimmt, was du gerade gesagt hast. David Ornstein hat geschrieben, das ist einer der besten Verträge in der Geschichte des Sports, um nochmal so ein bisschen die Dimension klar zu machen. Also nicht nur irgendwie in der Premier League, nein, des gesamten Sports. Und auf jeden Fall eine Richtungsentscheidung. Ne? Also City, wir wissen, Anklagepunkte schweben nach wie vor über ihn. Das Verfahren, die Hearings, das läuft alles. Und dann da rein machen sie einfach so ein Ding mit Haaland und holen dann noch Umar Mamouche für 75 bis 80 Millionen. Die sind anscheinend optimistisch, dass da nichts auf sie zukommt, oder?
Mich lässt das Ganze ein bisschen perplex zurück. Also du hast diese 115 Anklagepunkte, die im Raum stehen. So. Du weißt nicht, wie das ausgeht. Es gibt keine Klarheit über diesen Ausgang. Und das, was dir einfällt, in deiner größten sportlichen Krise zu machen, ist deinem Stürmer einen 9,5-Jahres-Vertrag zu geben. Mit den Bezügen, ich finde das absurd. Und da drauf holst du dann noch Mamouche für 75 Millionen. Du hast ihn als besten Spieler vielleicht der Bundesliga so ein bisschen eingeleitet. Ja, war er für ein halbes Jahr, aber davor nicht. Also er hat eine solide Saison bei Frankfurt und jetzt halt diese absolute Breakout-Season, obwohl es ja nicht mal eine Season ist, es war eine Halbserie, in der er zugegebenermaßen absurd viele Scorer gesammelt hat, insbesondere auch Vorlagen müssen wir mit reinziehen, aber auch Tore. Und jetzt kommt er eben, 75 Millionen, soll auch 16 Millionen brutto verdienen, Vertrag bis 2029, also wieder ein riesen finanzielles Paket und soll eben diese Alvarez-Lücke füllen, die seit Sommer offen ist.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es dann nachher ausgeht mit ihm, wo er spielt. Also er ist dann ja doch eher ein Spieler, der auf der 9 sich zu Hause fühlt oder der zumindest gerne häufig in den offensivsten Positionen unterwegs ist. Aber sie spielen nur mit einem Stürmer City, ne? Die haben halt dieses nach wie vor 4-2-3-1-System und da ist nun mal nicht Platz für Haaland und Mamouche. Und das ist genau das, was ich meinte. Solange Haaland jetzt 9 Jahre da spielt, kommst du ja auch nicht an ihm vorbei, ne? Weil diesen Spieler kannst du ja nicht auf die Bank verfrachten, Haaland. Und ich bin einfach gespannt auf die Perspektive, die du jetzt in Mamouche gegeben hast. Willst du das System ändern? Willst du irgendwie auch dieses Emery-System kopieren mit einem Spieler, der um Haaland herum spielt? Natürlich perfekt für Mamouche, aber da musst du alle Grundsätze über Bord werfen.
Für mich ist das alles ein Rätsel, bin ich ehrlich. Also ihn als Backup zu holen, wäre natürlich so die Idealvorstellung. Ja, und dann lässt du ihn mal rechts, mal links, genau, mal falsche 9 spielen. Aber dafür ist er zu teuer. Also du kannst nicht 75 Millionen Euro für einen Spieler ausgeben in deiner größten Krise seit diesem Jahrzehnt und dann holst du einen Backup. Das funktioniert nicht. Also der muss ja irgendwie spielen und am besten funktioniert das neben, um Haaland herum. Mal gucken, ob diese Position geschaffen wird. Aber sie gehen auch einfach sportlich ein großes Risiko ein. Also nochmal, der Mann hat eine gute Halbserie gespielt. Da ist ihm alles gelungen, jeder Ball vor die Füße gesprungen. Das ist aber keiner, der über Jahre gezeigt hat, dass er auf diesem Level performen kann. Niemand weiß das. Das ist einfach reine Spekulation. Und 75 Millionen nach einem halben Jahr ist irre hoch. Und dass man diese Alvarez-Lücke schließt, gut. Aber für mich gibt es andere Positionen, die Sechser-Position, wo es viel eher hätte in ein Investment kommen müssen. Also mich, alles finde ich komisch an diesem Transfer.
Ja, die haben halt noch diese Kasse einfach von Alvarez, ne? Der damals auch absurd viel Geld eingebracht hat nach Atletico. Dürfen wir nicht vergessen natürlich. Mhm. Und das Geld haben sie damals ja auch sofort bekommen. Und jetzt können sie auch wieder dieses Geld für Marmoush abschreiben über die Vertragslaufzeit. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht zu hoch hängen, diese Summe. Klar ist die absurd hoch, aber jetzt im Vergleich zu Alvarez ist es okay. Ich glaube, auf der 6 machen sie was. David Ornstein meinte, dass Douglas Luiz vielleicht eine Option ist, der im Sommer erst von Villa nach Juve gewechselt ist, da aber nicht so zurechtkommt. Der City ja auch gut kennt. Pep hat ihn damals geholt, hat allerdings keine Erlaubnis bekommen und dann musste er zu Villa ausgeliehen oder verkauft werden damals. Also sie holen vielleicht Luiz, mal schauen, wäre auch spannend. Aber ja, auf jeden Fall, wen sie noch abgeben werden, ist Kyle Walker. Der geht wohl nach Italien zu Mailand, AC Mailand, hat bei City alles gewonnen, Champions League, Premier League mehrfach, ist glaube ich mittlerweile auch einfach zu viel geworden für ihn mental. Die ganze Familienstory kann man sich durchlesen, wer das will, muss jetzt nicht nochmal hier ausführen. Ich glaube, der Mann will auch einfach mittlerweile raus aus England und will dann nach Italien.
Er hat zuletzt wirklich absurde Leistungen gezeigt, nicht mehr auf dem Niveau, das er so lange geprägt hat mit City. Ich glaube, Pep Guardiola hat auch ziemlich passend gesagt, dass diese erfolgreiche Zeit ohne einen Kyle Walker nicht denkbar ist. Diese Saison ganz anders. 11 Spiele mit ihm, 18% Siegesrate. 17 Spiele ohne ihn, 65% Siegesrate. Also im Moment tut er City einfach nicht gut, ist nicht in der Form und zieht die Reißleine. Und ich habe gehört, in Mailand, in Italien lebt sich's ganz gut. Ich kann es nachvollziehen.
Ja, auf jeden Fall alles Gute auch für ihn. Hat es auf jeden Fall, wie gesagt, in seiner sportlichen Zeit viel geschafft. Toller Sportler. Das Private muss man da ab und zu einfach ein bisschen rauskoppeln. Die Jungs sind am Ende auch nur häufig einfache Jungs, die da mit einem unfassbaren Reichtum konfrontiert werden, mit wahnsinnig vielen Menschen, die sich dann ganz schnell Freunde nennen, mit schwierigen Lebensentscheidungen. Und dann treffen einfach viele von denen nicht die besten Entscheidungen. Und irgendwann färbt es dann vielleicht auch einfach mal aus auf den Sport. Darüber hinaus hat er auch einfach, glaube ich, ein extrem hohes Pensum immer gefahren. Und dass dann der Körper auch so ein bisschen Tribut zollt, ist nochmal eine andere Komponente. Haben wir einen Transfer ganz zwingend vergessen oder sind wir durch damit?
Zwingend nicht. Ganz kurze Ergänzung. Chelsea holt Chalobah von Crystal Palace zurück, war verliehen. Die Leihe wird abgebrochen. Chelsea hat Bedarf hinten. Noch als kurzer Einschub, weil es eben zwei Premier League-Ligisten betrifft.
Okay, Ergebnisse lauten: Bournemouth schlägt Newcastle mit 4:1. West Ham unterliegt Crystal Palace und Ole Glasner zu Hause mit 0:2. Gleiches Resultat 2:0 bei Liverpool gegen Brentford. Ebenfalls 2:0 schlägt Fulham Leicester und Ruud van Nistelrooy. Da läuft es noch nicht so blumig. Arsenal führt 2:0, schafft es dann aber nicht, das über die Zeit zu bringen. Aston Villa knapst ihn einen Punkt ab, 2:2. Forest schlägt Southampton mit 3:2. Ebenfalls 3:2 Everton gegen Tottenham. 3:1 schlägt Brighton United auswärts. Und City schießt sich den Frust von der Seele beim 6:0 in Ipswich. Montagabend dann noch das Duell zwischen Chelsea und den Wolves. Spieler des Spieltags, Robin. Die zweite Kategorie. Wahnsinn.
Ja, richtig was los heute. Also unter der Woche wäre es Murillo gewesen, der mit Nottingham gegen Liverpool eine unfassbare Leistung aufgestellt hat. Ich glaube 17 Clearances, also klärende Aktionen. Ich weiß nicht exakt, wie man es ins Deutsche am besten übersetzt, aber hat da wirklich neue Maßstäbe gesetzt, hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Aber weil wir ja bei diesem Spieltag sind, gehe ich mit einem Brighton-Spieler und es muss ein Zentraler sein, weil sie für mich da die entscheidenden Duelle gewonnen haben. Und es ist nicht Baleba, der bei vielen im Fokus steht, sondern sein Kompagnon Yasin Ayari, 21 Jahre alt, haben sie damals aus Schweden geholt, spielt für mich diese Saison richtig gut, wenn er die Minuten bekommt, wie er hier das 2:1 einleitet mit einer richtig guten Drehung, viele Meter macht, das Spielfeld überbrückt, clevere Pässe spielt, technisch sauber ist. für mich der herausragende Mann gewesen bei diesem 3:1 Erfolg und deswegen mein Spieler des Spieltags.
Spannend, wen du uns hier mal wieder ausgräbst. Meiner ist einer der wenigen Menschen auf der ganzen Welt, die behaupten können, dass sie einen Weltklasse-Vater hatten im Fußball, aber auch selber zumindest mega stark sind auf dem Profiniveau. Die Rede ist von Justin Kluivert, Sohn des großen Fußballers Patrick Kluivert. Hier mit dem nächsten Hattrick und ja, einfach wirklich wunderbar anzuschauen, genauso wie ganz Bournemouth. Wir bedanken uns sehr für eure Aufmerksamkeit und lassen euch nicht gehen, bevor ihr nicht das macht, was wir ab und zu mal hier anpreisen, und zwar uns überall zu folgen, wo das geht. Am besten auch auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens bei Instagram unter Radio England FM und unterstützt uns gerne nach wie vor bei PayPal, genauso wie es heute ja auch überragend gemacht wurde. Schickt uns irgendwas zu, eine Frage, eine Anregung und supportet uns finanziell. Was wir auch immer wieder gerne bekommen, solange es konstruktiv bleibt, ist Kritik und Verbesserungsvorschläge. Dafür sind wir immer gerne zu haben. Und ansonsten hören wir uns zusammen hier alle nächste Woche wieder. Hat mir riesigen Spaß gemacht. Bis dann.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Hallo, hier spricht Timo Latsch. Ich bin der stellvertretende Sportressortleiter von RTL. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch als Sportmoderator von NTV. Ich schaue also berufsbedingt sehr viele Nachrichten und bekomme im Moment ein ziemlich ungutes Gefühl in der Magengegend, wenn ich mitbekomme, was in den USA passiert. Aber auch hier in Europa, in Österreich, direkt in Deutschland vor unserer Haustüre. Es sind ganz sicher komplizierte, anspruchsvolle Zeiten, aber einfache Lösungen sind nicht immer die richtigen und garantiert sind Lösungen von 1933 die falschen. Und deswegen geht am 23.02. wählen, gib der Demokratie deine Stimme, Hashtag geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Treu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.